Hallo und herzlich willkommen bei Sales Gossip, dem Podcast für alle, die im Vertriebschaos überleben wollen.
Heute ist Dienstag und somit startet eine neue Folge voller Sales Insights und guter Laune.
Moin Fatma, wie geht's dir?
Hallo. Ja, ganz gut. Und selber?
Ja, auch. Es ist eine Weile her, ist mir gerade aufgefallen, dass wir mal wieder gesprochen haben, weil wir jetzt immer Interviewpartner hatten oder Partnerin.
Ja.
Jetzt mal wieder so eine eigene Folge machen. Ich habe mich schon gefreut, muss ich zugeben.
Finde ich auch schön, muss ich ehrlicherweise sagen. Manchmal ist so ein Interviewpartner ja auch, ne? Den muss man ja koordinieren. Dann ist das ein bisschen anstrengender. Und dann passt die Technik nicht.
Man wächst da mit seinen Herausforderungen. Ich hab gelernt, in Freiburg scheint die Sonne und bei uns im Norden sind Minusgrade. Da war ich ja wieder irritiert.
Jeder bekommt das, was er verdient. Das hatten wir schon mal, glaube ich. Nein, also ich muss wirklich sagen hier, wir hatten einen Tag Regen und der Rest war wirklich blauer Himmel, Sonnenschein. Das ist schon schön hier. Also jetzt hier merkt man richtig, es ist Frühling.
Ja.
Aber bei euch noch nicht.
Ja, das ist norddeutscher Frühling, sage ich ja immer, ne? Solange es nicht regnet, ist alles in Ordnung im Norden. Also da sind wir
ja, der Regen
ist emotionslos. Ja, nicht das Problem, ne? Gibt ja kein falsches Wetter, nur falsche Klamotten. Also von daher passt das schon. Aber wenn minus 4 Grad sind und dann noch regnet, ist halt, ich kann mir Angenehmeres vorstellen.
Also ich hasse diesen Spruch, möchte ich hinzufügen. Alte Kleidung bedeutet meistens auch bei Regen oder Schnee, dass sie nicht schön ist, die Kleidung.
Ja, muss sie ja auch nicht, soll ja funktional sein. Also muss doch nicht im Regen, also hä?
Nein. Einfach nein. Kleidung muss auch schön sein.
Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters. Und wenn du so eine neongelbe Regenjacke anhast mit so fetten Stiefeln, kann das ja für dich auch schön sein.
Ja, genau. Und da ich ja der Betrachter bin, meiner Outfits, sage ich nein.
Okay, verstanden.
Das ist jetzt keine Überraschung, dass wir uns in dem Thema nicht einig sind.
Ja, voll. Oh. Das überrascht mich ja jetzt komplett. Also da hätte ich ja jetzt komplett was anderes erwartet.
Ja, ja. Ich kann mich noch an Diskussionen erinnern. Wegen den Anzügen. Vertriebler haben auch Arbeitskleidung. Vor allem
quadratisch praktisch gut.
Das war geil. Aber die Realität ist anders.
Ich hatte ein Erlebnis diese Woche. Und darauf würde ich meine Einstiegsfrage aufbauen. Also ich skizziere dir mal kurz das Ereignis und würde dann an dich die Frage richten. Und zwar hatten wir Kundentermine und bei einem Kundentermin kam es dann logischerweise zur Sprache, hey, was kostet denn das System? Was ist, wenn ich zwei Systeme haben möchte? Na, Mieten, Kaufpreis. Und da wurden dann Preise genannt, die nicht unserer Wahrheit entsprachen. Das ist demjenigen dann später aufgefallen und er hat das offen kommuniziert, hat gesagt, hey, ich habe die falschen Preise an den Kunden kommuniziert, ich muss doch mal mit denen reden. Und da ist mir dann eingefallen, hey krass, Fehlerkultur im Vertrieb, wie würdest du damit umgehen?
Also ich bin da ehrlich gesagt sehr pragmatisch, ausnahmsweise. Fehler passieren. Du musst sie halt nur rückgängig machen, leider. Vor allem, wenn es um Preise geht. Man muss natürlich schauen, dass es jetzt kein Muster ergibt. Das heißt, wenn du das jetzt wirklich bei jedem zweiten Kunden machst, dann führen wir ein Gespräch, ein ernsteres Gespräch. Aber wenn mal ein Fehler passiert, so what? Wie siehst du das?
Genau so. Also, Fehler passieren. Ich fände es gut, wenn du dazu einstehst, wenn man dafür einsteht und das offen kommuniziert. Und wenn man das auch dem Kunden dann sagt. Jeder ist mir eingefallen, ich habe Leute kennengelernt, die das nicht so gemacht haben und dann eher den Konflikt gescheut haben und dann eher intern gesagt haben, ja, das ist jetzt so, fertig. Und dann eher ihren falschen Preis intern gerechtfertigt hätten, als extern versucht, den richtigen zu bekommen.
Ich glaube, die meisten Vertriebler machen das so. Also ich habe jetzt schon echt oft miterlebt, wie Vertriebler einen Fehler machen und mir als Führungskraft das noch nicht mal sagen. Ja, und das ist ja dann dein Todesurteil, weil ich muss das wissen, damit ich es auffangen kann. Und wenn ich in das Gespräch gehe mit dem Kunden, ist das auch in Ordnung. Aber wenn ich es gar nicht weiß und dann später mir auf die Füße fällt, weil du hast ja dann immer die Verantwortung für die ganze Abteilung, das habe ich schon häufig erlebt. Und ich bin ja jetzt kein Chef, der sagt, okay, du darfst keine Fehler machen. Eigentlich, ne, wenn man mich kennt, dann weiß man das. Aber ich glaube, das ist eher das Problem, dass die dann nicht ehrlich sein können. Vielleicht auch aus einer Erfahrung heraus, dass irgendwer ausgetickt ist wegen einem Fehler.
Also, meinst du, es gibt zwei Gründe, warum man nicht zu seinem Fehler steht? Oder eigentlich nur eine, Angst?
Ja, genau. Es ist die Angst. Und ich hatte das ja auch schon in der Vergangenheit, dass man irgendwie einen Deal abgelehnt hat und dann die Führungskraft ausgetickt ist und als Fehler gesehen hat. Und also die Beurteilung dieses Deals war negativ für das Unternehmen und das ist ja auch eine Frage, was ist ein Fehler? Wenn ich den falschen Preis gesagt habe, ja, wenn es jetzt nicht, weißt du, wenn das jetzt 10% Unterschied hat, sage ich, da können wir noch was machen und den Rest, da müssen wir halt den Fehler eingestehen, ne?
Wie würdest du denn jetzt auf den Kunden zugehen und wie würdest du in die Kommunikation mit dem Kunden gehen, wenn du jetzt in der Situation weißt, hey, ich habe doch drastische Abweichung zum Preis, den wir eigentlich fordern. Und wie würdest du das angehen?
Ich bin sehr ehrlich, ich würde den auf jeden Fall besuchen gehen. Ich würde das nie und nimmer am Telefon machen. Völlig falscher Ansatz. Wenn man merkt, okay, der Kunde kann jetzt nicht direkt die nächste Woche, weil man sollte das zügig erledigen, nicht erst in 2-3 Wochen oder so, dann würde ich es quasi über Teams oder online machen und dann einfach sehr ehrlich sein. Und dann aber nicht mit, die Stimmung ist so gut und dann Stimmungsabfall, sondern hey, im ersten Satz am besten, ich habe einen Fehler gemacht und den muss ich eingestehen. Und die meisten Kunden übrigens, die wissen meistens, dass das ein Fehler unterlaufen ist. Die sind nämlich auch nicht doof auf der anderen Seite. Die freuen sich nur, dass der Deal dann besser ist.
Das aber ist arbeitest du denn, würdest du auch mit Goodies arbeiten? Sagen wir mal, hey, pass auf, ja. Die richtigen Preise sind, Zahl ohne Wert, 30% höher, als ich sie genannt habe. Aber hey, geht auf meine Kappe. Dafür würde ich jetzt die nächsten 4 Wochen das System erstmal kostenlos dafür stehen lassen, anstatt Miete zu berechnen.
Das ist nett und das kann man machen, wenn die Umsatzzahlen stimmen. Wenn ich meistens in die Runde gehe, dann stimmen die Umsatzzahlen nicht, weil ich meistens geholt werde, wenn sie nicht stimmen, damit sie, ne? Damit wir daran arbeiten, dass sie nach oben gehen. Und ich bin aber kein Fan, wenn du den Fehler eingestehst, dann hast du den Fehler eingestanden. Das ist quasi sein Goodie. Er hat einen sehr ehrlichen Verkäufer, was eine echte Seltenheit ist. Und das wird er auch schätzen. Also ich habe ehrlich gesagt noch nie gegen Goodies verteilt. Ich habe immer nur gesagt, sorry, ich habe einen Fehler gemacht. Und na klar verlangt der Kunde dann was, aber du musst dann halt einfach schauen, ob du das umsetzen kannst und willst. Weil oft bist du ja schon an der Grenze. Und das wissen ja viele Kunden nicht. Ne? Wir tun ja immer so, als wenn wir so viel Verhandlungsspielraum hätten.
Den wir gar nicht haben.
Ja, genau. Oder nicht wirklich haben.
Wie könnte man denn eine Fehlerkultur im Vertrieb implementieren? Wenn ich jetzt, sage ich mal, ein Mitarbeiter bin, der angstgetrieben ist und sagt, ich sag das nicht. Wie kriegen wir diesen Mitarbeiter, Mitarbeiterin dann raus aus diesem Karussell?
Also das, was ich immer gemacht habe in der Vergangenheit, war wirklich immer direkt am Anfang, wenn du jetzt startest bei mir oder wenn ich in das Unternehmen komme und du schon da bist, sage ich relativ schnell, sehr ehrlich und offen, okay, Leute, wenn irgendwas passiert, ne, irgendwie, ne, ihr habt irgendwas vermasselt oder irgendwas schiefgelaufen oder irgendwer hat euch, ne, geärgert, ihr müsst direkt zu mir kommen und zwar mit der Wahrheit. Dann kann ich euch noch helfen. Und ich glaube, dass wenn du offen und ehrlich mit den Leuten redest, dass die dann so langsam merken, okay, ja. Die erste Reaktion übrigens zu diesem Satz ist immer so, ja, sagt sie einfach so, die kündigt mich bestimmt dann, wenn ich einen Fehler mache. Aber erst dann, wenn diese Fehler passieren und die meine Reaktion sehen. Und die Fehler müssen passieren, ne? Also hatte ich ja auch in der Vergangenheit, dass Mitarbeiter gesagt hat, ja, du bist bestimmt wie die anderen. Ja, und dann hat er es gelernt, dass ich halt nicht so bin. Du bist ja auch nur ein Mensch. Und wenn wir jetzt mal auf unsere Kalender gucken der letzten Jahre, viele Meetings hatten wir, auch ich mache Fehler. So what? So, ich bin da ehrlich gesagt, da muss man halt einfach offen und ehrlich kommunizieren, aber das ist halt ein Thema. Die meisten Menschen sind einfach nicht ehrlich. Und Vertriebler gelten ja auf dem Markt als Lügner.
Ist das wirklich so?
Ja, auf jeden
das
Fall.
Das würde ich challengen.
Bei den anderen?
Ja.
Nein. Also da kann ich dir sagen, die Realität ist eine andere. Beim Vertriebler zweifelt man eher das Wort an, wie bei einem Controller oder so.
Ah, da gehe ich jetzt nicht mit d'accord. Ich glaube, das hängt immer von der Erfahrung des Gegenübers ab. Es gibt solche und solche.
Na klar, aber die meisten Menschen machen ja schlechte Erfahrungen, weil einfach so viel los ist. An negativem Kram, sage ich jetzt mal. Ganz vorsichtig.
Ich wäre jetzt hier für den Hashtag Positive Sales.
Ja, ich bin doch im Sales. Ich bin ja nur ehrlich und sage, wie die Realität ist. Ja, also es wird ja nicht so viele Konflikte und so viele Kündigungen, so viele Abmahnungen geben im Sales, wenn wir alle sehr ehrlich zueinander wären.
Das sind jetzt Thesen, die ich nicht faktisch überprüfen kann. Dazu äußere ich mich jetzt nicht.
Du hast doch Erfahrungswert.
Ja, und darum würde ich sagen, es kommt drauf an. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es eine Vergleichsabteilung ist. Also, was heißt Vergleichsabteilung? Na, ob jetzt wirklich im Vertrieb durchschnittlich mehr abgemahnt und gekündigt wird als in anderen Bereichen wie Buchhaltung, HR oder sonst was. Also,
Statistik wäre interessant. Ich würde auf ja tippen.
Müssten wir uns mal organisieren, auf jeden Fall, ja. Nachher ist es bestimmt irgendein Bereich, den keiner auf dem Schirm hat.
Nein, ich glaube schon, dass es Geld ist.
Logistiker oder so, weil die immer an die Produkte schnell rankommen.
Die können sich das gar nicht leisten wegen Fachkräftemangel.
Alle haben Fachkräftemangel.
Ja, aber ein schlechter Vertriebler. Also das Ding ist halt, im Vertrieb ist es ja schon so, dass du alles tracken kannst, ob der wirklich arbeitet oder nicht. Du kannst am Ende des Jahres auf diesen Mitarbeiter schauen und seine Zahlen und sagen, okay, was hat er jetzt hier eigentlich den ganzen Tag gemacht? Mag sein, dass er gearbeitet hat, aber er hat keinen Erfolg. Und wir werden eingestellt, damit wir Erfolge haben, um das Unternehmen weiter voranzutreiben. Und ich glaube, deshalb ist es so einfach im Vertrieb, die Leute zu kündigen, weil man einfach schauen kann auf die blanken Zahlen. Das geht im Markt- und Performance-Marketing geht das zum Beispiel auch, ne? Da setzt man sich Ziele, aber natürlich nicht so extrem. Ne? Das ist ja nur ein Bereich aus dem Marketing. Also ich glaube schon, ehrlich gesagt, dass es daran liegt. Weil was macht denn so ein Head of Finance oder ein Head of Controlling? Ja, der jongliert da mit seinen Excel.
Aber da kannst du auch gucken, wenn die Zahlen stimmen, hat er seinen Job, sage ich mal, gemacht. Und wenn es da Unstimmigkeiten gibt, weil er irgendwo Quatsch hin und her gebucht hat, dann fällt das auch auf.
Dann sagt der Vertriebler, das ist falsch gebucht.
Der Vertriebler bucht ja nicht.
Ich kenne das schon, das Spiel. Sales ist immer schuld. Stimmt ja auch. Das ist
spannend.
Nein, Spaß.
Wie stimmt du? Sag mal, heute hast du aber, ne? Heute hast du deine Anti-Sales-Kappe aber auch. Ja, nicht, na, wie Donald Trump hier seine Marke, hast du hier Anti-Sales heute.
Naja, wir sind ja genau die einfach ein bisschen lauter sind, ein bisschen präsenter, würde ich sagen. Denn wer ist präsenter, gar nicht lauter. Du kannst ja ganz leise sein und trotzdem präsent. Und ich glaube, das schüchtert andere ein und wir wissen das, ne, weil wir arbeiten ja tagtäglich mit Menschen und nicht nur intern, sondern auch extern, dass das einfach was mit dem Ego macht. Dass man sagt, ja okay, ich erlaube mir das halt einfach, weil ich bin ja der und der. Glaube ich schon. Und das machen häufiger Vertriebler als die anderen.
Ja. Ich habe eine spannende Reportage, diese oder letzte Woche gesehen. Da haben sie mal so die verschiedenen Geschäftsführer gefragt, warum die und die Position halt das Gehalt halt bekommt im Durchschnitt. Ne? Und ein Geschäftsführer hat auf die Frage, warum im Vertrieb das meiste Geld zu holen ist als Mitarbeiter, Angestellter, Führungskraft, what else, hat er zwei Punkte gesagt. Den einen, den kannte ich immer, das ist auch der Punkt, den du sagst, hey, pass auf, du kannst einfach transparent sehen, was hat er reingeholt. Ne? Wenn der Vertriebler, keine Ahnung, 100.000 im Jahr kostet mit Lohnnebenkosten und er holt irgendwie 1 Million rein, ist das eine einfache Dreisatzrechnung. Hey, ne? Umsatz minus Kosten ist gleich Gewinn. Und dann hat er aber noch einen spannenden Satz gesagt. Er hat gesagt, ja, aber ein weiterer Faktor ist, dass du auch ein Mensch sein musst, der mental damit klarkommt, weil du als Vertriebler immer sehr viele Neins hörst oder Ablehnung erfährst im Vergleich zu den Ja's und den positiven Erfolgen. Und er sagt, auch dafür wird dieses Gehalt gezahlt, dass du einfach das entsprechende Mindset oder Rüstzeug hast.
Ja, also ich, ja zu, wir müssen mit Ablehnung umgehen. Und ich glaube, die meisten können es nicht. Also ich lehne mich ganz weit aus dem Fenster und sage, 98% der Vertriebler sind so schlecht, weil sie nicht mit Ablehnung umgehen können. Und ich glaube, dass das aber nichts mit dem Gehalt zu tun hat, wenn ich sehr ehrlich bin. Das liegt einfach daran, dass wir Geld ins Unternehmen reinholen und deshalb mehr verdienen. Ich hatte nämlich mal, das ist schon ganz, ganz viele Jahre her, da saß ich im Konferenzraum mit meinem Chef damals, Niederlassungsleiter, und einem Arbeitskollegen aus dem QM, und wir haben zusammen die Ausbildung gemacht. Und ich hatte ja dann das Unternehmen gewechselt und dann, ne, saßen wir da und ich hatte ein iPhone und ein Audi. Und er hat gesagt, wieso hat die ein iPhone? Wieso hat die ein Audi? Und er hat es ganz einfach erklärt. Er hat gesagt, weil sie Geld ins Unternehmen holt und du dem Unternehmen nur Geld kostest.
Ja, aber ich finde, solche Sätze sind halt auch immer, ja, so flapsig gesagt. Aber ein QMler, ja, okay, bringt jetzt nicht direkt Umsatz rein, aber er sorgt ja dafür, dass du als Vertriebler vielleicht auch ein Verkaufsargument mehr hast, weil er dafür sorgt, dass du die DIN-ISO-Zertifizierung erfüllst oder das Unternehmen. Und dadurch kannst du halt an gewissen Wettbewerben auch teilnehmen. Ich finde, es ist immer, ja, so ein saloppes Ding. Ja, die holen Geld rein, so fertig, ihr alle an und kostet nur. Außer jetzt, na, wenn ihr jetzt im neuen Marketingbereich sind, wo du Leads reinholst. Aber ich finde, das ist ja auch immer zu kurz gedacht, weil ein Unternehmen funktioniert ja nur, wenn alle Abteilungen ihren Job machen und alle halbwegs zusammenarbeiten. Bringt ja nichts, wenn du nur reinholst und die Operative kriegt es aber nicht hin abzuwickeln. Oder dein Kundenservice ist halt so weit weg von dem Wort gut, dass jeder Kunde nachher abspringt, weil er sagt, ey, wenn ich mal einen Fehler bei euch habe, ich erreiche da keinen. Das macht keinen Spaß.
Das stimmt. Aber ich glaube, das, also es geht ja da in deinem Satz geht es ja um die Wichtigkeit dieser Mitarbeiter. Und wichtig sind sie alle, ja. Aber die Kraft und die Fähigkeit zu besitzen, Menschen zu überzeugen, dir 1 Million oder 30 Millionen zu geben, das ist ja mehr als eine ISO-Zertifizierung. Ja. Da musst du schon sehr kreativ sein und verschiedene Wege gehen, um die Dinge zu bekommen, die du möchtest. Und ich glaube, dafür wird es bezahlt. Und es ist natürlich extrem Schmerzengeld, wenn wir sehr ehrlich sind. So, wir müssen uns manchmal mit Bullshit beschäftigen. Das ist ja, das na, kann man gar nicht drüber sprechen eigentlich. Dass es oft auch Schmerzensgeld ist. Und wir kennen alle den Satz, der Vertrieb ist schuld. Und dafür ist das Geld vielleicht auch gedacht. Dass wir einfach mit dieser Schuld leben, obwohl wir gar nicht schuld sind. Weil wir
wenn du hinter Plan bist, hast du immer Schuld. Weißt ja, das ist das Standardargument im Vertrieb. So, okay, wir sind nicht erfolgreich, weil der Vertrieb ist hinter den Zahlen. Punkt.
Ja, das ist halt einfach und dumm gedacht, wenn ich sehr ehrlich bin, ne? Also ich glaube, das ist einfach nur jemand sagt, der nicht weiß, wie man Vertrieb macht und wie man Vertrieb lebt. Weil du kannst ja auch eine bescheidene Geschäftsführung haben. Du kannst eine bescheidene Marketingabteilung haben. Du kannst eine bescheidene Operations haben. Da fließen die Euros fließen nämlich erst, wenn Operations abgeschlossen haben meistens. Ja, also, ja. Und wenn keine Aufträge reinkommen, die man abarbeiten kann, ja, da muss man auf sein Sales-Team schauen. Dann schaut man, hat man die richtigen Leute, und wenn man die richtigen Leute hat, fragt man sich, ne, sitzt da vielleicht die falsche Person oben drauf? Muss man sich halt diese Fragen muss man sich halt stellen. Aber dafür sind die wenigsten Menschen ehrlich genug, um ehrlich in den Spiegel zu schauen und zu sagen, okay, ich bin hier eigentlich das Problem.
Wo sich der Kreis zur Fehlerkultur schließt und wir den Ratschlag mit auf den Weg geben, seid einfach ehrlich zu euren Vorgesetzten. Und ist ja auch ein gutes, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist ja auch eine gute Methode, wenn du einen Fehler machst als Mitarbeiter und das ehrlich der Führungskraft steckst, siehst du ja auch anhand seiner oder ihrer Reaktion, ist das eine gute oder keine gute Führungskraft?
Ja. Ich finde, man sollte.
Das ist ein Schnellindikator.
Ich finde, man sollte halt auch mal einfach Fragen stellen im Vorstellungsgespräch zu dem Thema und schauen und gar nicht auf die Antwort achten, ja, weil die meisten Menschen, weiß ja selber, ohne dass ich es aussprechen muss, dass man einfach schaut auf die Antwort. Hört die Antwort sich an wie, ich erzähle dir eine schöne Geschichte, oder spürst du da echte, ne, Ehrlichkeit und Emotion? Weil wenn wir sehr, sehr ehrlich sind, Da können wir das spüren, wenn jemand uns verarschen möchte. Und eine Lüge im Vorstellungsgespräch ist eine Lüge im Vorstellungsgespräch. Ist auch eine Lüge. Da weißt du auch ungefähr, wie dein Chef ticken wird. Dass man nicht alles erzählen kann als Führungskraft, das ist klar, ne? Also ich glaube, viele Dinge dürfen wir nicht erzählen, weil es einfach, ne, einen Einfluss hat auf andere Themen. Und das verstehen ganz viele Mitarbeiter auch nicht, ne? Aber die sind halt einfach nicht erfahren genug und nicht reflektiert genug, dass man jetzt nicht mit, weiß ich nicht, Abmahnung, Kündigung hausieren geht oder Aufhebungsverträgen. Also. Oder echten Kündigungsgründen, ne? Das ist ja auch mal gerne so ein Mittel, dass man einfach irgendwas erzählt.
Die Hose hat sah scheiße aus, deshalb haben wir sie gekündigt.
Genau.
Das ist dann ihr der offizielle Grund.
Ihr Lippenstift hat mir nicht gefallen.
Ja, stimmt.
Das ist auch gut.
Oder wie einer mal gesagt hat, nee, die hat zu lange Fingernägel, die sind ja lackiert.
Oh Gott, ja. Also das kommt bei mir direkt wieder Verstimmung auf. Ja, das ist für mich, das sind Dinge, die gehen halt gar nicht, ne? Weil ich lerne die Leute kennen im Vorstellungsgespräch. Wenn ich es für nötig halte, dann treffe ich die auch, aber meistens, also jetzt mittlerweile brauche ich es einfach nicht mehr. Und dann schaue ich mir die Leute an. Und wenn ich merke, okay, kleidungstechnisch ist da ein Thema, ich biete den Leuten an, dass wir einkaufen gehen zusammen. Die repräsentieren ja mich auch damit. Und ich finde es auch ganz schlimm, wenn jemand im Anzug zum Kunden fährt, aber dann ins Büro kommt, als wenn er obdachlos wäre. Das ist ein Thema, das ärgert mich richtig.
Ernsthaft?
Ja, das ist ja, das habe ich schon in der Schule gelernt. Da war ich in dieser Schule da für Wirtschaft und Verwaltung und da hat der Lehrer in der ersten Stunde gesagt, ich möchte, dass ihr hierhin zur Schule kommt, als wenn ihr zur Arbeit geht. Und er hatte recht.
Also das heißt, wenn du zur Arbeit als Obdachloser gehst, kannst du auch in die Schule als Obdachloser gehen.
Nein, du darfst nur als Obdachloser gehen, wenn du obdachlos bist. Also das ist schon ein Thema, wo ich wirklich sage, ich habe die letzten Jahre immer diskutieren müssen. Deshalb, wo ich mir denke, ihr seid Erwachsene. Du gehst doch auch nicht so zum Kunden. Also, keine Ahnung, das finde ich so ein bisschen.
Ich weiß, was du meinst. Ich finde es immer irritierend. Also ja, es ist schon alles entspannter geworden. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, egal ob Ersttermin oder Vorstellungsgespräch hast, und wenn der dann potenzieller Mitarbeiter in entspannten Pullover, der vielleicht nicht mehr so sauber aussieht und eine Hose, die nicht eine Jeans ist, sondern irgend so ein Schlabber ist, denke ich mir manchmal, okay, was hast du dir dabei gedacht? So, weißt du, weil du strahlst ja auch was aus. Ich würde ja auch mit einem Kartoffelsack rumlaufen, wenn das gesellschaftlich akzeptiert wird. Ich bin ja bei Klamotten auch komplett pragmatisch. Aber da denke ich mir dann auch so manchmal, hey, willst du das überhaupt? Ne? Für mich ist manchmal das auch einfach so eine Einstellungssache. So, okay, du weißt, hier geht es vielleicht um etwas und du sagst aber, ich scheiße auf alles gerade.
Ich glaube aber, dass das nicht nur ein Bewerberproblem ist, ehrlich gesagt. Ne? Klar, ne, wenn du da so, also keine Ahnung. Ich finde es eh schwierig, wenn jemand sich nicht gut kleidet, wenn ich ehrlich bin.
Naja, aber du bist ja da auch extrem. Also.
Ja, deshalb, ja, ich sage mit angezogener Handbremse, sage ich ja, ne? Ich finde es einfach schwierig, aber das ist mein Thema. Aber wenn ich als Bewerber mir ein Unternehmen anschaue, ich bekomme eine Einladung, ja, und da gucke ich ja, da gehe ich ja ein bisschen intensiver dann auf die Suche nach Informationen. Und dann finde ich, Mitarbeiter im Hoodie, dann finde ich Mitarbeiter im T-Shirt auf den Bildern und so. Ne, ja, das ist ja logisch, dass der dann auch im Hoodie kommt, ne? Würde ich sagen. Also.
Ich würde es unterscheiden. Es kommt immer drauf an. Also wenn du nachher im Unternehmen bist und da einen Kontakt zu irgendjemandem hast, ja, dann warum sollte es nicht mit Pullover und Nike-Anzug dahin gehen, Jogginganzug, überspitzt formuliert. Wenn ich niemand sieht in dem Unternehmen, dann würde ich sagen, ey, so what? Aber sobald du Kontakt zu anderen Leuten hast, es ist auch so ein Thema von, aus meiner Sicht, Wertschätzung. Genau das Thema, dass man pünktlich zu einer Verabredung kommt. Das ist für mich einfach, hey, ich wertschätze dich, weil meine Zeit ist genauso wertvoll wie deine. Deshalb komme ich pünktlich. Und so sehe ich das mit den Klamotten. Also, dass du eine Jeans und ein Poloshirt oder irgendwas so, oder? Also jetzt keine Jogginghose und Pullover, dass du einfach halbwegs wie ein Mensch aussiehst, hat auch so ein bisschen was mit Wertschätzung zu tun, weil, hey, danke, dass ihr mich genommen habt, danke, dass ich hier sein darf, aber ihr müsst auch dankbar sein, dass ich mich für euch entschieden habe. Ist einfach so ein Respektding.
Aber die Wertschätzung, die fängt ja bei dir selber an, wenn du in den Spiegel guckst. Und wenn ich im Jogginganzug Telefonate mache, dann weißt du ganz genau, wie die Tonlage ist. Ja, die ist nämlich so, wie als wenn ich Netflix gucken würde. Und dann so locker flockig telefoniere nebenbei. Und ich sage nicht, sei zu Hause im Anzug. Ja, das sage ich nicht. Aber zieh dir eine Jeanshose an und ein Hemd oder ein Pulli oder whatever. Es gibt so viele Varianten. Ich kann damit, für mich ist das ein Thema, das macht mich echt sauer, weil ich mir denke, zieht euch verdammt nochmal ordentlich an, ihr seid erwachsene Männer und Frauen. Wieso muss ich das, wieso ist das überhaupt ein Thema? Ich hatte einen Mitarbeiter, der hatte dreckige Schuhe. Weiße, dreckige Schuhe und sagte, ja, komm, ich bin jetzt fertig, wir fahren zum Kunden. Da habe ich gesagt, nee, ich nehme dich nicht mit. Mach deine Schuhe sauber. Nimm niemanden mit dreckigen Schuhen. Das ist ein Statement, was du abgibst. Und die waren aber sehr dreckig, muss man dazu sagen. Das war nicht ein Fleck. Das waren weiße Schuhe, waren schon abgenutzt.
Kommt, glaube ich, auch immer auf die Beziehungsebene an. Beim Ersttermin, du hast halt nie eine zweite Chance für den ersten Eindruck. Wenn du den Kunden kennst und du dann vielleicht mal Schuhe hast, weil du gerade auf einer Baustelle warst, na, wenn du ein gutes Verhältnis hast, kannst du das ja auch kommunikativ rüberbringen. Sagen, hey, sorry, ich kam gerade von der Schlammbaustelle, ich habe meine Schuhe, das andere Paar, habe ich im Hotel vergessen, sorry.
Du hast das mal gemacht, kannst du dich erinnern? Ja. Dein Anzug und diese neonfarbene. Da waren wir beim Termin in Köln. Da hattest du irgendwas am Bein oder Fuß oder so, glaube ich. Da konntest du keine Anzugsschuhe anziehen. Das war lustig.
Stimmt, ja, da hatte ich eine Entzündung im Zehgelenk, ja, stimmt. Ja.
Das war der einzige, der Gesundheit ist der einzige Grund, dass ich zu sowas ja sage. Aber du hättest auch eine andere Farbe auswählen können.
Aber wir haben das kommunikativ beim Kunden rübergebracht. Wir haben es direkt proaktiv angesprochen, haben gesagt, hey.
Ja, aber die waren ja auch schlecht gekleidet. Ne? Also,
Ich fand das entspannt. Darum meine ich ja, ich weiß, dass wir da unterschiedliche Ansichten haben und ich fand, waren einfach entspannt gedressed.
Ja, ich bin da.
Angezogen. Jetzt fange ich auch schon immer an mit diesen Anglizismen. Waren einfach fresh.
Ich bin da viel, viel strenger, aber keine Ahnung. Aber das ist bei mir auch so ein Lifestyle auch, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, das hatte ich auch in der Vergangenheit immer in Meetings, morgens früh um 8. Ja, da saß meine Arbeitskollegin, hat ein neues Handtuch auch auf dem Kopf. Ist doch so geil. Da kommen die alle, die eine ist noch am Schminken, die andere hat ein Handtuch auf dem Kopf. Also alle gerade aus der Dusche und ich war halt schon fertig um 8. Und die haben mich immer dafür ausgelacht. Aber ich finde, das gehört halt dazu. Ist ja auch ein Gefühl, was du dir selber gibst.
Also das heißt, die Learnings aus der heutigen Folge sind, seid ehrlich zu euren Chefs und Chefin, wenn ihr mal Fehler macht und proaktive Kommunikation an den Kunden, an die Kunden. Wir haben noch niemanden erlebt, der dafür vom Kunden geteert und gefedert wurde und über den Hof gejagt wurde, sondern eher das Gegenteil, dass es gut ankam. Und vielleicht solltet ihr euch angemessen ankleiden, wenn ihr nicht vorhin steht.
Nicht vielleicht.
Ja, okay, ihr solltet euch angemessen kleiden und jeder definiert angemessen ja zum Glück anders.
Ich drücke es nochmal anders aus. Zieht euch verdammt nochmal ordentlich an. Und wenn ihr keine Ahnung habt, es gibt eine App, die heißt Pinterest, da kann man das eingeben.
Oder wie ihr gehört habt, Fatma, ihr könnt sie auch privat buchen, dann wird sie euer Dresscode. Oder wie, gibt es da so ein Job-Description für?
Da habe ich immer Benjamin dafür genutzt, weil er hat ja Fashion studiert und mag ja Fashion. Dann habe ich dann immer quasi in diese Themen reingeschoben, wenn irgendwer ein Thema hat.
Oh ja, gedacht, stimmt. Benny hat richtig Ahnung, stimmt, weil er es studiert hat. Ja, also schreibt uns, wir geben euch die Kontakte vom Bench weiter. Und dann, ich glaube, es wollten nicht vorwarnen, dass wir gerade Werbung für ihn machen und sein Ohr.
Ich glaube, der hat ja keine Zeit für, der bekommt gerade ein Kind.
Ja, stimmt.
Ja, ist schon soweit. Deshalb, ich glaube, aber ihr könnt uns trotzdem schon mal schreiben. Wir leiten dann weiter, wenn er Zeit hat.
Genau, also wenn ihr spießig haben wollt, schreibt Fatma. Wenn ihr entspannt haben wollt, schreibt mir.
Also, ein Honig kann ich auch versenden.
Ah, okay.
Na gut. Schön. Das war witzig.
Ja. Fand ich auch. Dann wünsche ich dir eine frische Woche. Viel Spaß bei immer, was du auch machst. Ich wünsche dir so viel Erfolg, dass alle deine Träume und Wünsche diese Woche in Erfüllung gehen. Hoi, toi, toi.
Also ich arbeite an meinem Gerichtsverfahren, sagen wir so.
Weißt du, ich habe gerade so positive Vibes reingebracht und jetzt musst du hier wieder mit dem Arsch alles anreißen.
Wieso? Es ist doch nicht, es ist doch nicht negativ. Also, keine Ahnung. Ist wahrscheinlich...
Wenn okay. du das Wort Gerichtsverfahren hörst, hast du damit eine positive Affirmation? Nein, ist doch eher so, oh. Ist doch die erste Reaktion. Egal, um was es geht. Es ist jetzt nicht so... Ey, Lotto gewinnen, da würde ich sagen, okay, na, da würde ich positiv dran gehen. Aber wenn ich das den Gerichtsprozess höre, ist das erstmal so, okay.
Ja, ich glaube, ich habe mich schon dran gewöhnt. Ich war ja auf beiden Seiten unterwegs, für mich ist das nichts Besonderes. Aber wenn man dran arbeitet und schon weiß, was der Inhalt ist, ist es schon ein bisschen lustiger. Und auch nicht negativ für mich.
Okay, das war das Wort zum Sonntag. Damit schließen wir ab bei Sales Gossip. Euren Vertriebsspezialisten, hätte ich fast gesagt, ne? Einfach leidenschaftlichen Vertrieb lernen und wünschen euch eine frische Woche.
Bis dann. Tschüss.